Ride with Passion, der Rennrad-Talk. Menschen, Leidenschaften, Geschichten und Musik.
Ja, herzlich willkommen zu Ride with Passion, dem Rennrad-Podcast. Heute unsere Premiere. Die Welt und das Leben aus der Sicht des Rennradlenkers und darüber hinaus. Ride with Passion ist aber auch das Mission Statement unseres Tirol KTM Cycling Teams und die Verdichtung unserer Liebe zum Rennrad, der Königsklasse der Fortbewegung auf zwei Rädern. Dieser Liebe ist nun auch dieser Talk entsprungen, mit einem facettenreichen Menü vieler Köstlichkeiten, die den Velocipeden-Kosmos so lebenswert machen. Ja, und heute zu unserer Premiere freut es uns, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Lukas Böstelberger. Lukas, herzlich willkommen hier bei uns im Ride with Passion Hub am Frachtenbahnhof in Innsbruck.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen.
Freut mich, dass ihr da seid, Karl.
Ja, wir freuen uns auch. Lieber Lukas, du gestattest vielleicht eine kleine Vorstellung aus sportlicher Sicht deiner Person und du korrigierst mir einfach, wenn wir irgendetwas vergessen haben sollten oder in dichterischer Freiheit etwas zu dick aufgetragen haben. Lukas, du bist seit 2016 Profi im deutschen Bora-Team, einem der weltbesten World-Tour-Teams. Du warst bisher der einzige Österreicher, der eine Giro-Etappe gewonnen hat, 2017, mit einem sensationellen Vorstoß kurz vor dem Finale. Und du warst natürlich dann auch der einzige Österreicher, der einmal das Maglia-Rosa, das rosa Trikot des Giro d'Italia getragen hat. Du bist zweifacher österreichischer Straßenmeister. Du warst bis 2020 der jüngste österreichische Meister. Diesen Titel jüngster Straßenmeister, den hat ja der Valentin Götzinger von BSA jetzt abgenommen. Und du hast Etappensiege bei der Tour de l'Avenir, bei der Österreich-Rundfahrt und bei der Oberösterreich-Rundfahrt gewonnen. Österreich-Rundfahrt kann ich mich noch gut erinnern, 2015.
Ja. Nicht weit
von hier. Was ist da passiert? Nicht weit von hier?
Ja, hat die Stunde, die Gunst der Stunde genutzt und hat mich selbst zum Etappensieger der Österreich-Rundfahrt gekürt. Es war klar, ein bisschen Glück muss immer dabei sein, gell? Aber es war eine sehr harte Öltour und sehr intensive und es war schon fast mit der Brechstange. Also jeden Tag immer probieren, in die Gruppe zu gehen. Und ja, in Innsbruck beim Heimrennen, so quasi bei der Heimetappe, hat es dann funktioniert. Es war schon was Spezielles, ja. War natürlich auch mein Ticket dann in die Welt des World Tour bzw. Pro Conti Radsports, wo ich dann so ein bisschen international doch auch nochmal Wellen geschlagen habe und so dann auch mein jetziger Teamchef, der Ralf Denk, auf mich aufmerksam geworden ist.
Also für uns war es damals der absolute Höhepunkt in der Geschichte unseres Teams, ein Etappenerfolg bei der Österreich-Radrundfahrt. Dann auch, wie du richtig gesagt hast, bei der Heimetappe, Zielankunft in Innsbruck und dann auch noch solo die Ziellinie überquert. Ich kann mich noch gut erinnern, also ich war total aus dem Häusl. Das war eine Riesengeschichte. Und du warst ja mit einem zweiten von unserem Team in dieser Fluchtgruppe, der sich ja zwischenzeitlich auch ganz hervorragend in der World Tour präsentiert.
Ja, genau, der Michi Gogel war noch mit mir unterwegs. Wir haben das da eigentlich recht cool runtergespielt, muss man sagen. Also auch taktisch gut angelegt. Und ja, wir waren halt, also war, der eine war dem anderen nichts neidig und deswegen hat es gut funktioniert, weil wir harmoniert haben und nicht taktisch gegeneinander auch vielleicht Ambitionen im Hinterkopf gehabt haben, sondern einfach das Wichtige ist, wie das Team muss heute gewinnen.
Du hast gesagt, dieser Erfolg bei der Österreich-Rundfahrt war mehr oder minder dein Ticket, zumindest einmal vorübergehend als Stagiaire, als Trainee, als Lehrling bei Bora schnuppern zu dürfen. Du hast es dann auch umgewandelt, wenige Monate später in einen Profivertrag. Michael Gogel hat ja ebenfalls dann im nächsten Jahr sein World-Tour-Ticket gelöst. Würdest du sagen, es war wirklich die Österreich-Radrundfahrt, weil du hast ja dann auch noch einen schönen Rundfahrterfolg in Irland feiern können?
Ja, es war alles summa summarum von der Saison und auch vom Werdegang. Ich war 2012 mit meinem damals jüngsten Staatsmeistertitel und der Lavinier-Etappe schon mal ein bisschen hinein oder den Fuß in der Tür gehabt. dann nochmal ein Sieg bei der Österreich-Rundfahrt war natürlich sagen wir eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit und auch der eigenen Ambition und Erwartungshaltung. Und somit, man kommt auch nur durch Ergebnisse und durch Aufzeigen, durch Leistung in die höhere Kategorie. Und da würde ich schon sagen, dass das Ticket war. Ja.
Wie war das dann für dich das Jahr später? War die Umstellung sehr groß? Also von einem Conti-Team, ja. Rennen auf kontinentalem Niveau, dann doch auch sehr viele U23-Rennen, die wir bestritten haben, dann in der World Tour zu fahren?
Das Spannende wird, also die letzte Conti-Saison war Wahnsinn. Also es waren an die 90 Renntage für mich mit Bundesliga und UCI-Rennen. Es war echt, also zum Trainieren war nicht mehr viel Zeit. Und dann der Umstieg auf Pro Conti, wo man sagt, okay, es kommt dann so vor, du kommst in den Profizirkus und die glauben, du bist noch nie Radl gefahren vorher. Also so kommst du ein bisschen vorher. Klar, die taktischen Finessen, die verändern sich einfach, weil die Ambition oder die Verfügbarkeit der Leute ganz klar geplant ist. Ja. Also jeder hat seinen Job, jeder hat ein Aufgabengebiet und der ist für das zuständig. Und ja, so wird man halt, es ist eine Herangehensweise wie an ein Projekt bei der Arbeit. Und da ist nicht mehr viel mit Freiheiten und sagen, hey, eigentlich darf ich halt lieber einfach nur mitfahren oder nur Blödsinn machen. Also es spielt halt einfach gar nicht mehr. Es kriegt eine Ernsthaftigkeit, die auf Conti vielleicht momentan natürlich hat sich das Ganze auch verändert, aber in der Vergangenheit auf jeden Fall nur ein bisschen lockerer, beziehungsweise wer die besten Füße gehabt hat, war der Kapitän. Mhm. Und das, ja, man kann es jetzt Teamorder oder Stallorder nennen, aber das ist halt einfach, wir sind eine Mannschaft und wir arbeiten für dasselbe Ziel. Und das ist, glaube ich, das war für mich die größte Umstellung, dass die Saison vom ersten Rennen bis zum letzten durchgeplant ist und natürlich jeder auch seine Möglichkeiten und Chancen kriegt. Aber du nicht einfach sagen kannst, weil es da heute lustig ist, du möchtest das machen, sondern es gibt einen Plan dahinter und es ist alles eingeteilt und auch der Formaufbau wird abgestimmt. Und das war dann natürlich, also für mich war es ein großer Schritt pro Conti und das Jahr drauf dann gleich in der World Tour Team mit dem Worldmaster und das war vielleicht der Spur, wo ich dachte, ja, okay, man wächst vielleicht mit seinen Aufgaben, aber gefühlt habe ich auch erst in Mitte der ersten Profisaison, also so im Ende Juli, Anfang August, habe ich eingefunden in den Profizirkus, wie das Peloton sich verhält, wie andere Teamkollegen und wie die Herangehensweise an Rennen sind, ist einfach trotzdem eine große Umstellung gewesen. Und dann zu erfahren, ja, nächstes Jahr fahren wir eine Kategorie höher, dann waren wir schon wieder, die neuen Herausforderungen waren da, aber man wächst mit der Herausforderung und es hat ganz gut funktioniert.
Ja, es hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Das hat man an den bisherigen Erfolgen kann man das ablesen. Lieber Lukas, eine kleine Besonderheit unseres Talks, unseres Podcasts ist auch, dass unsere Gäste ihre Lieblingsmusik mitbringen. Jetzt sind wir gut in das Gespräch eingestiegen. Du hast uns drei interessante Titel mitgebracht, eine große Bandbreite an Musik von Rap bis hin zu, würde fast schon sagen, klassischer Musik, die wir dann zum Schluss hören werden. Womit sollen wir begonnen?
Ja, ich hätte gesagt, wir steigen ein mit Apache, mit Roller. Und ja, die anderen Titel, die wir nur hören werden, behalte ich aber nur für mich.
Sehr gut.
Warum fickt der Kopf? Mein Kopf, lass Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Weg, mit meinem Baby süchtig zu, geht besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfen Ziel. Na, na, ne. Eins gegen eins, er geht mir Bombe, ruft sein Bro, aber vergisst mein Abi, boxt sein Abi. Cruise mit offenen Haaren und hinter mir sitzt eine Bitch like Barbie, Hut Safari. Steig auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki, let's go Barbie. Kick down mit 70 auf eure Party. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder...
Wie bist du auf den Apache gekommen? Mir war der völlig neu. Ich habe dann müssen googeln und dachte, ja, cooler Sound. Fast schon so ein bisschen schlagermäßig, sei ja sehr populär in Deutschland. Sind das die deutschen Rennfahrerkollegen, die dich.
Unser Teamarzt, also.
Der Teamarzt.
Ja, Jan Niklas.
Okay.
Der hat mich. Also der kommt aus Hamburg, Apache kommt aus Hamburg und der ist ja nicht in der Szene sehr aktiv oder halt kriegt zumindest mit, was da oben passiert. Ist doch weit, weit oben und weit weg von Österreich eigentlich. Aber durch natürlich den deutschen Einfluss oder durch die deutschen Teamkollegen kriegt man auch dahingehend ein musikalisches Interesse besteht, einiges mit. Und ja, der Sound und auch die Lyrics sind ganz cool eigentlich.
Wohl, sehr cool, ja.
Ja.
Wo ist deine Rolex? Die Gucci-Schlappen.
Ich habe einen Bausparer,
das reicht. Ein Bausparer, das reicht, das ist gut. Lukas, wir haben in der Vorstellung erwähnt, wahrscheinlich dein größter, aber sag, vielleicht hat es einen größeren Erfolg gegeben auf sportlicher Ebene, sicherlich der Gewinn dieser Auftaktetappe 2017 beim Giro d'Italia. Der Giro läuft derzeit, verfolgst du ihn intensiv?
Ja, klar, also es war mit Sicherheit der größte sportliche Erfolg und einmal noch hart zum Realisieren, weil ich dann daran denke, ja, gleich wieder Gansel hat, da einen Tag in Pink herum zu gondeln oder zu fahren. Es war schon ein richtiges Rennen, weil wir auch versucht haben, das zu verteidigen. Aber es ist schon was ganz, ganz Besonderes und bin ich auch sehr stolz drauf. Und mit Wehmut schaue ich gern zu, muss ich sagen. Ich würde gerne wieder mal Giro fahren. Aber ich bin momentan ganz froh, weil das Wetter ist nicht so berauschend, auch beim Giro nicht. Gut, bei uns fürs Training auch nicht, aber wir können uns zumindest aussuchen, wie viel wir anziehen und müssen es nicht wegschmeißen, Angst haben, dass wir strafzahlen müssen.
Ja, du bereitest ja derzeit auf die Dauphiné und in weiterer Folge auf die Tour de France vor. Du machst das hier in Tirol im Kütei, eine Höhentrainingswoche oder Wochen, die du hier absolvierst. Warum gerade das Kütei?
Ja, wir haben natürlich mit Ötztal einen sehr starken Partner im Team und die Region bietet sich einfach an, auch, dass man sagt, schwere Anstiege, lange Anstiege, vor allem natürlich auch der Höhenreizer und ja, es ist zentral gelegen, vom Kütei kann man auf drei verschiedene Seiten runterfahren. Wenn das Wetter mal schlecht ist im Antal, dann fahren wir ins andere und umgekehrt.
Macht ihr das? Ich meine, das Kütei liegt auf 2000 Metern, wenn ihr jetzt trainieren fahrt ihr runter in die Talebene und mit dem Rad wieder zurück? Oder gibt es auch Einheiten, wo ihr mit dem Auto runterfahrt, zwar unten trainiert, mit dem Rad hoch oder auch mit dem Auto dann hoch, wenn das jetzt etwas Intensiveres ist im Training, was ihr auf 500, 600 Höhenmetern absolviert?
Ja, natürlich. Also die erste Woche ist ein bisschen entschärft. Ich habe es so gehandhabt, ich habe relativ einfaches Training gehabt und bin oben geblieben und habe das so gut gegangen ist eben, ja, ich bin mal nach Ochsengarten runtergerollt oder nach Gries oder bis nach Sellrhein raus und einmal aufs Sattel aufgefahren. Aber nicht, dass ich halt schaue, dass ich nicht unter 1500 komme, weil der Körper sich einfach besser akklimatisiert. Aber es waren halt ganz ruhige Einheiten. Mhm. Und klar, dann, wenn du sagst, ja, eigentlich ist es meistens wetterabhängig. Wenn es oben regnet oder schneit, macht es keinen Sinn, dass du da mit dem Radl vor der Haustür wegfährst, weil du bist patschnass und bist unten und das Maximale, was du da damit erreichst, bist, dass du krank wirst. Mhm. Wir sind da mit ein paar Jungs vom Team, also vom der Anton Balzer und der Patrick Kamper sind mit mir unterwegs. Mhm. Und dann natürlich vom Tirol Cycling Team mit dem Florian Kamper und mit dem Florian Lipowitz. Das war schon eine gute Trainingsgruppe eigentlich, beziehungsweise ist noch, weil wir trainieren ja noch fleißig bis Freitag.
Na, uns freut es, dass unsere jungen Fahrer da die Möglichkeit haben, mit euch zu trainieren, ein bisschen was zu lernen und sich dann auch auf ihre nächsten großen Ziele entsprechend vorbereiten zu können. Du hast gesagt, wahrscheinlich dein größter Erfolg, dieser Etappenerfolg beim Giro d'Italia. Du bist auch schon die Tour de France gefahren. Wenn du diese beiden großen Rundfahrten vergleichst, wohin gehen da deine Lieben, deine emotionalen Befindlichkeiten?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Die Tour ist halt die Tour. Das ist das Nonplusultra des Radsports. Und man muss halt auch sagen, es ist ein Wahnsinnsstellenwert, wenn du das auch vom Team kommuniziert kriegst, du bist im Touraufgebot und du hast dafür vorzubereiten. Ist auch ein großer Vertrauenszuschuss, sage ich, für jeden, weil der Plan wird am Anfang der Saison gemacht und wenn die von Anfang der Saison schon mit dir spekulieren, dass du im Tourkader bist, hast du natürlich auch an Wert und der Wertigkeit und das ja, ist auch eigentlich eine gute Anerkennung, muss ich ehrlich sagen. Die Passion, natürlich ist, verbindet den Giro immer mit meinem Etappensieg und mit dem rosa Trikot. Von dem her ist so ein bisschen ein Liebäugeln und ein kleiner Wehmut, dass man nicht beides unter den Hut bringt, wenn man sich optimal darauf vorbereiten will. In meiner Situation, weil ich bei der Tour bin natürlich ausschließlich der Helfer für ja, GC-Fahrer, Sprint, was auch immer. Ja. Aber die Leute werden auch gebraucht. Und ich, ja, wenn ich eine Chance kriege, auf eigene Etappe zu fahren, werde ich die natürlich nutzen. Aber in erster Linie bin ich natürlich dort, um das Team zu unterstützen. Und die Helfer, sage ich, werden vielleicht immer ein bisschen unter Wert verkauft. Aber im Team intern und im Radzirkus intern wird das schon sehr honoriert, wenn du da deine Arbeit gut machst.
Ich denke, das ist ja überhaupt ein bisschen ein Darstellungsproblem des Radsports, dass die Helfer, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich. Ich meine, das sind ja auch Könige im Team, die ihren Kapitänen entsprechend dienen und sie unterstützen bei den höheren Teamaufgaben, dass aber die wichtige tragende Rolle des sogenannten Helfers in der Öffentlichkeit vielleicht nicht immer diese Wertschätzung und Anerkennung erfährt, die man eigentlich haben sollte. An dem müsste man, glaube ich, arbeiten, den Radsport dem breiten Publikum noch besser zu erklären, wie wichtig das ist, dass man solche Leute hat, die ihren Kapitän eben aus dem Wind halten, ja, zum Sprint bringen und eben im Sinne des gesamten Paketes und der strategischen Zielausrichtung des Teams arbeiten.
Klar, also es ist eine sehr komplexe Geschichte und man kommt auch nicht von einmal erklären oder einmal sagen, ja, das funktioniert so oder so. Am besten ist, wenn man selber gespürt und ich sage, wenn man mit 50 durchs Tal leicht bergauf mit Rückenwind fährt, was da für ja, Leistungen nötig sind, um da die Position für ein Team Captain, der ganz vorne am liebsten dritte Position im Schlussanstieg einfahren möchte. Was das heißt, das zu leisten, das versteht man leider nur, wenn man selber mal gemacht hat. Ja. Von dem her ist sicher ist der Helferjob ja, vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft, aber das, man identifiziert sich als Helfer, speziell bei der Tour, ganz stark auch über das Etappenergebnis vom Team-Captain und auch die Zufriedenheit natürlich, wenn du merkst, okay, das, unser Team hat heute besser gearbeitet wie anders zum Beispiel, ja, und hat besser harmoniert oder wir haben einfach das Optimum abgerufen, was wir fähig sind zu leisten. Das ist eine sehr große Genugtuung dann.
Hör mal in den zweiten Musiktitel hinein. Mhm. Eben diese Besonderheit unseres Podcasts, dass wir auch Musik spielen und dass unsere Gäste Musik mitbringen, hat ja bei dir auch eine persönliche Komponente. Du hast mir mal verraten, du hast eine Klavierausbildung und auch eine, ja, Gesangsausbildung, hast jahrelang Klavier gespielt und auch gerne gesungen. Vielleicht nach diesem zweiten Titel verrätst du uns, ob du nach wie vor in die Tasten greifst und wie das mit dem Singen ist, ob du denn im Tourbus deine Kollegen entsprechend unterhältst. Den zweiten Titel, den du dir ausgesucht hast, ein Klassiker. Mhm.
Von den Beatles,
von
den
Little Beatles. Help
from a Friend.
Sehr gut. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help. War das bei dir, Lukas? Wann hast du die Beatles für dich entdeckt? War das etwas, was da die Eltern musikalisch mitgegeben haben oder irgendwann einmal selber drauf gestoßen?
Ja, es war, also ich bin in Musikhauptschule gegangen und natürlich ist da auch musikgeschichtliche Erziehung im Unterricht inbegriffen und die Beatles sind die prägende Rockband eigentlich bei uns in Mitteleuropa. Und von dem her hat da kein Weg daran vorbeigeführt. Und ich habe mir dann gleich mal ja, das Number-One-Hit-Album gekauft und ja, natürlich sind dann noch ein paar Alben digital gefolgt, jetzt wo die Möglichkeiten quasi unerschöpflich sind, alle, wie auch immer, aufgenommene Titel zu hören, hat sich das einfach so entwickelt. Das ist natürlich auch ein bisschen meiner älteren Generation geschuldet, die haben auch relativ viel Musik gehört, sehr, sehr musikaffin, meine Mutter vor allen Dingen. Und ja, so war, also meine erste CD, was ich gehabt habe, war von Falco zum Beispiel, da war ich 6 Jahre alt und habe ich
nie mehr Schule.
Ja, genau. Damals nicht gewusst, was hat. Ja, also es ist auch spannend. Das Musik ist ein Teil von meinem Leben und wird mich wahrscheinlich auch immer begleiten. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zum Klavierspielen, habe dann 8 Jahre gespielt. Mehr recht als schlecht, muss ich sagen. Also es war dann die letzten 2 Jahre muss, weil eben Musikhauptschule, ja. Aber man nimmt trotzdem was mit.
Ja, und bei dir zu Hause steht da ein Klavier?
Nein, also ich habe eins, das steht bei meiner Tante, weil meine Cousine hat zwischenzeitlich auch mal 2-3 Jahre gespielt. Ich habe mir dann vor 2-3 Jahren mal ein E-Piano gekauft und habe da mal so wieder Klavierstunden genommen sogar. War also aber zeitlich einfach dann auch schwierig zu vereinbaren ist, wenn du einmal im Quartal in die Klavierstunde gehst.
Aber ansonsten kann man sich das nicht so vorstellen. Also der Borow-Bus fährt vom Teamquartier vor und dann schaut der Lukas, gibt es da in der Hotellobby vielleicht ein altes Piano und er setzt sich dann hin und unterhält seine Mannschaft?
Also ich kann immer nur die Stücke, die ich zur silbernen Übertrittsprüfung gespielt habe, kann ich auswendig immer noch nach wie vor. Vielleicht mit ein paar Hackler. Aber ich habe immer schwer dann beim Notenlesen. Und das nie umgesetzt mit dem Gefühl eigentlich, das ich gerne. Also wenn ich mir das jetzt aussuchen konnte, dann hätte ich gerne Blues- oder Jazz-Klavier gespielt. Okay. Dahingehend war die Ausbildung aber sehr klassisch angehaucht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Und mit dem Singen?
Ja, Gesangsausbildung war in der Hauptschule, also 4 Jahre lang. Wir haben da immer 5 bis 6 Wochenstunden mehr gehabt als regulär und das war halt Gesangsausbildung und auch musikalische Erziehung. Und ja, wir haben dann Chor gesungen und natürlich auch, wir haben ein Musical aufgeführt in der 4. Klasse zum Abschluss und einige Kollegen sind dann aufs Bruckner Konservatorium gegangen sogar. Und ja, es war eine sehr vielfältige Ausbildung, natürlich auch zeitintensiv, wenn man sagt, man hat 5 bis 6, 7 Stunden manchmal, weil Freigangstand Schulband war mir auch noch. Und ja, und dann ist natürlich das Radlfahren so ein bisschen dazugekommen. Und irgendwo muss man dann, müssen nicht, aber wollte ich halt dann auch Abstriche machen und habe mich dann einfach auch mehr in die sportliche Richtung konzentriert.
Aber wie du sagst, die Musik nach wie vor ein prägender Bestandteil deines Lebens.
Meine Teamkollegen waren immer zwangsbeglückt im Bus, ja, weil wenn ich im Bus bin, dann bin ich der Erste, der sich mit dem Bluetooth und mit dem...
Also der DJ im Bus.
Ja, genau. Nicht immer gern gesehen, nicht immer gern gehört, aber ja, da müssen sie durch.
Wie kann man sich das vorstellen im Teambus, der sich als Erster die Anlage schnappt und für die musikalische Unterhaltung?
Ja, da muss man ein bisschen technisch versiert sein, weil das Bluetooth...
Das sind die wenigsten, oder?
Nein, ja, keine Ahnung. Aber es ist ein bisschen eine Spielerei, dass man sich mit dem Soundsystem und mit Bluetooth verbindet und mein Handy ist schon vorgemerkt und vorregistriert, von dem her ist es relativ einfach. Wenn ich das Bluetooth einschalte, bin ich verbunden und dann hat keiner mehr Chance.
Lukas, noch ein, zwei Punkte zum Radsport. Wir haben also gesagt, du bist seit 2016 Profi, wahrscheinlich einer der treuesten, oder? Im Peloton. Ich meine, das sind jetzt doch 16, 8 Jahre bei Bora. Du hast einen Vertrag, wenn ich richtig informiert bin, bis 22. Wird es wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die so viele Jahre für ein Team in die Pedale treten.
Ja, wir haben jetzt mit Cesare Benedetti und André Schillinger, die haben jetzt gerade 11-jähriges Jubiläum, okay. Teamjubiläum gefeiert. Michi Schwarzmann ist auch noch, der ist auch seit Anbeginn des Teams im Team. Und klar, es ist einerseits natürlich ein Privileg, würde ich sagen, aber eine große Wertschätzung auch vom Team und von mir dem Team gegenüber, dass das Vertrauensverhältnis einfach passt und auch der Weg, den wir gegangen sind. Ich hab das Gefühl, dass ich maßgeblich dazu beigetragen habe, da die Mannschaft zu entwickeln und auch versuche nach wie vor im engen Kontakt mit dem Trainerstab und mit dem Performance Manager, dass man sagt, hey, was könnte man probieren, was könnte man versuchen, was machen die anderen vielleicht nicht. Wir haben unlängst, also vor 2 Jahren haben wir versucht, abseits des Fahrrads ein bisschen Athletiktraining in den Trainingsplan zu integrieren. Das ist für mich persönlich sehr effizient und sehr intensiv und performancemäßig ja, sehr vielversprechend war. Ich weiß nicht, jeder körperlich dazu konstituiert, aber speziell am Klassikersegment, glaube ich, sind da ganz viel, ist da viel Potenzial, das nur ausgeschöpft werden kann. Und
wie kann man sich das vorstellen, an der allgemeinen Athletik zu arbeiten? Also welche anderen Sportarten finden da Eingang ins Training?
Ja, also
wir Laufen?
Zum Beispiel, ja. Vorbereitungstraining, Laufen natürlich auch vom wenn wir jetzt da in Tirol sind und ich gerade im Kletterrund vom Skitouren gehen, bis über Schwimmen und einfach auch Krafttraining, Bodyweight-spezifisch und ja, einfach eine gesunde Fitness des Körpers zu erreichen und natürlich auch präventiv das ganz große Rolle spielt, vorbeugend Rücken, Knie, Gliederschmerzen, weil Radsport ist doch eine sehr einseitige Belastung. Und ja, rundum, wenn man fit ist, kann man das, glaube ich, viel besser kompensieren.
Auf das weist ja auch der Rolf Alltag als Fachkommentator auf Eurosport immer wieder hin, wie wichtig die allgemeine körperliche Fitness ist. Und er wird es jedem Radsportler, vor allem einem jungen Radsportler, empfehlen, zuerst an der allgemeinen Athletik zu arbeiten, bevor man dann spezifisch mit dem Radtraining beginnt. Lukas, du bist jetzt schon so viele Jahre dabei. Was würdest du sagen, hat sich in diesen letzten 5-6 Jahren in der Weltspitze des Radsports geändert? Also viele sprechen von dieser doch sehr spürbaren und auch sichtbaren Verjüngung des Radsports. Derzeit Egan Bernal, 22, 23 Jahre, hat schon die Tour de France gewonnen, jetzt auf dem besten Weg, den Giro zu gewinnen. Es gibt dann Tadej Pogacar, es gibt den Evenepoel und viele anderen. Spürt man das oder sind das nur einige wenige Ausnahmekönner, die jetzt da halt wirklich als plus 20-Jährige da so groß in Erscheinung treten?
Na klar spürt man das. Also man merkt natürlich, dass speziell auch in den Jugendkategorien auch für professioneller schon gearbeitet wird. Ja. Wenn der Junior oder der U17-Fahrer schon mit Leistungsmesser trainieren geht, ist das halt einfach, das ist ein Generationenunterschied, wo wir gesagt haben, ja, Pulsur, für was brauche ich das? Also die Herangehensweise ist eine ganz andere. Ja. Und wenn du halt von Jugend auf schon ein ganz professionelles Umfeld hast, ist das auch irgendwo logisch, dass man sagt, okay, man hat da die körperliche Leistungsfähigkeit durch gezieltes Training schon jahrelang, die wahrscheinlich im Vergleich schon genauso lang professionell trainieren wie jetzt Athleten, die vielleicht 2-3 Jahre jünger sind. Aber einfach die Möglichkeiten zu haben, da preislich erschwingliche Leistungsmesser zu bekommen, und das wirkt sich natürlich, ja, das wirkt sich auf die Performance aus und auch auf die Leistungsentwicklung. Man darf dann aber nicht vergessen, es ist zwar Sport, aber es ist die mentale Komponente natürlich auch ganz wichtig. Ich bin ganz gespannt drauf, wie sie die Jungspunde, sage ich jetzt einfach mal so, weiterentwickeln und andere Ziele suchen. Weil wenn man in so jungen Jahren schon so viel erreicht hat, klar, kann man sagen, ja, ich will immer noch besser werden und immer noch weitermachen, aber ich denke, dass die Zielsetzung dann ganz schwierig wird und die Herangehensweise von so einem immer so gut läuft. Ja. Das soll jetzt keine Leistungsschmälerung sein, auf keinen Fall, ganz und gar nicht. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich ehrlich zugeben. Habe auch gar nichts dagegen, weil das schnelle Radfahrer und gute Ergebnisse und außergewöhnliche Leistungen machen den Sport nur populärer, und ich liebe den Sport, und das ist der Sport ist das, warum ich da sitze und warum ich Spaß dran habe.
Aber es macht ja sympathisch, wenn der 29-jährige Lukas Böstelberger von den Jungspunden spricht, oder?
ein paar
wenige Jahre jünger sind als er. Aber bleiben wir noch kurz bei dem Thema. Ich meine, du hast ja einen anderen Weg gewählt, der eigentlich einmal der traditionell klassische gewesen ist, über ein U23-Team und dann Stagiaire und dann Pro Conti und dann hat sich halt der Weg geöffnet in die World Tour. Viele dieser Fahrer überspringen diesen klassischen Weg, Junior, mit entsprechenden Erfolgen und dann liegt bereits der Vertrag des World Tour Teams am Tisch. Findest du das jetzt ratsam, für ein wirklich so großes, junges Talent gleich direkt einzusteigen oder würdest du sagen, ich kann ja diesen Sport doch sehr viele Jahre ausüben, es ist vielleicht ratsamer, da 2-3 Jahre das so stufenweise in Angriff zu nehmen, um einfach, mir fällt jetzt nur spontan ein Fahrer wie Valverde ein, der mit 40 plus immer noch offensichtlich den Sport mit größter Herzenslust und Leidenschaft und auch mit einer entsprechenden starken Physis ausübt.
Ja, das ist eine interessante Thematik, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe mich unlängst damit beschäftigt, natürlich auch, weil ich selbst Vater geworden bin. Und ich denke schon, dass das natürlich was für sich hat, wenn man sagt, man geht quasi alle Entwicklungsschritte, dass man alles einmal gesehen hat. Ja. Auch für die Persönlichkeitsentwicklung, um auch zu sehen, hoppala, es gibt auch was anders oder wo kommen die Leute her oder wie ist der Weg oder gibt es andere Wege. Man kann jetzt ein Leben lang Rallyfahrer bleiben. Und wenn du aus Jugendarbeit aufsteigst, straight in den Profizirkus, dann hast du nichts anderes gemacht in deinem Leben. Die Frage ist, was du nachher machst. Weil irgendwann ist das Radfahren vorbei, das hat ein Ablaufdatum bei jedem. Und ich persönlich, die Herangehensweise war halt meine auch und auch die von meiner Eltern und von meiner Familie, wo wir gesagt haben, hey, okay, du machst eine Ausbildung oder ich möchte eine Ausbildung machen und das zu versuchen, damit einfach mal die Zukunft abgesichert ist. Ja. Wenn du sagst, ja, du bist Radlprofi werden, ja, das ist recht und schön, aber der Schritt oder die Aufopferung, das zu erschaffen und den Traum vielleicht zu verwirklichen, ist immens und die Chancen, dass das aufgeht, ist, ja, wenn wir sie ehrlich sind, in Österreich verschwinden gering, weil jetzt schon viel besser, aber vor 4-5 Jahren, wo wir quasi die Chance gekriegt haben, da einzusteigen, war das schon, da waren wir so ein bisschen so, ja, das Einhorn, der Österreicher, der jetzt da zum Profizirkus dazukommt wieder, noch Namen wie Bernhard Heisel, der natürlich da ganz, ja, genau, oder Georg Dotsch, wo man sagen muss, die waren da ganz verwurzelt und anerkannte Größen. Gell.
Aber derzeit muss man sagen, schlagen sich ja die Österreicher wirklich hervorragend und wir haben ja sehr viele österreichische Fahrer in der Welt.
Genau so ist es, ja. Natürlich, aber es haben alle, sage ich jetzt, die Ausbildung von Grund auf durch alle Stationen verlaufen. Also mir fällt jetzt gerade auf vielleicht bis am Felix Gall kann er einen, der gesagt hat, ja, okay. Und selbst der ist in einem Motorrad-Entwicklungsteam gefahren, der gesagt hat, ja, er geht gleich in die World Tour.
Also verstehe ich da richtig, du würdest einem jungen Fahrer eher empfehlen, diesen Stufenweg einzuschlagen, wenn er die Möglichkeit hat, aber dann natürlich, wenn sich die Tür öffnen sollte, ich glaube, dann muss man da
klar,
durchgehen.
Muss man da zugreifen, ja. Aber so ganz so wie du sagst, der Stufenweg ist, denke ich, kein schlechter und man ist nur einmal jung in seinem Leben und Sachen wie ja 16 Stunden mit dem Auto nach Serbien fahren und in einem grausigen Hotel schlafen, das sind halt Lebenserfahrungen, die macht man nicht in einem World Tour Team. Ja. Das wirst nie erleben und du weißt dann alles andere ganz anders zum Schätzen und meine Herangehensweise war die, dass ich sage, okay, ich habe eine Ausbildung, ich habe Tischler gelernt.
Wollte ich gerade sagen, ja, du hast Tischler gelernt.
Und
ja,
habe somit ja eine Zukunft, falls das mit dem Radlfahren nicht funktioniert. Ja.
Ja, aber kannst du dir vorstellen, in diesen erlernten Beruf zurückzukehren, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, weil du warst ja noch nie richtig beruflich tätig, aber wäre das etwas, was da Spaß machen würde, was da gefallen würde?
Natürlich, also ich habe nach wie vor eine Leidenschaft für Holz und auch für, ja, für Raum oder räumliches Denken, das fällt mir echt leicht. Es ist die Frage, ob das jetzt wirklich in einer Werkstatt ist, dass ich sage, okay, ich stelle mich jetzt wieder 40 Stunden die Woche in der Werkstatt. Das würde sich vielleicht ein bisschen in einen kreativeren Sektor verlagern, aber grundsätzlich hätte ich da gar nichts dagegen. Ich hoffe natürlich, dass ich noch möglichst lange rauffahren kann. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist meine Passion und meine Berufung, die ich gefunden habe und wo ich das Privileg gehabt habe, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann es von heute auf morgen vorbei sein, wenn ich, weiß ich nicht, da brauche ich nur bei der Ampel nicht aus dem Pedal ausklipsen und blöd umfallen und dann ist vielleicht die Fahrradkarriere vorbei. Also man kann es nie wissen, man kann es nie sagen und es ist immer gut, eine zweite Option zu haben.
Aber bleiben wir nochmal kurz bei dem Punkt, der junge Fahrer, deine Empfehlung an junge Talente, an junge Fahrer, nachdem ja wir ausschließlich U23 Fahrer bei uns im Team haben, was würdest du denen für einen Tipp geben?
Ja, Plan B ist nie verkehrt.
Und der Plan B heißt eine entsprechende,
entsprechende Ausbildung. Und einfach auch zu schauen, es ist, mag vielleicht jetzt ein bisschen altvaterisch klingen und das aus dem Mund eines nur Neuen sind. Aber
total abgeklärt.
Aber das macht schon Sinn. Also es würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Ob das jetzt eventuell eine schulische Ausbildung ist, wo man sagt, okay, man hat jetzt dann einen Abschluss von einer höheren Schule, einen technischen oder eine Hessmatura, ist ganz egal. Oder man kann nachher so studieren gehen oder sonst irgendwas. Aber das war echt wichtig, ja. Da bin ich davon überzeugt.
Hoch noch einmal Musik, bevor wir dann in den zweiten Block einsteigen.
Ja, sehr gut.
Was hören wir jetzt?
Von Eminem habe ich
ein
Lied mitgebracht, ja.
We've got a bogey. I'm on the way.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back?
Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixes some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked.
Großartig, wenn wir die Musik vorbereitet haben auf die heutige Sendung. Hast du eine Vorstellung, wie viel Klicks der Eminem mit Without Me auf YouTube hat?
Um die 10 Millionen, hätte ich gesagt.
Oh. Da magst du ein bisschen was dazu erlegen.
Wirklich?
Nein, mir jetzt selber geflasht. 1,1 Milliarden.
Wahnsinn, ja.
Eminem.
Gute Scheiben.
Ja, mega Scheiben. Also bei uns daheim war es ja ähnlich. Ich meine, du kennst ja meinen mittleren Sohn, den Lauren, und der ist natürlich auch der Viktor von uns geprägt gewesen mit unserem musikalischen Geschmack. Also die haben dann auch mit 10, 11 Jahren halt unsere Vinylplatten angehört. Beatles, Bob Marley, Rolling Stones. Aber der Eminem, der ist auch immer klar.
Ja.
Und das war dann immer so eine coole Mischung. Gell? Also so unsere Oldies, mit denen wir groß geworden sind, aber die nach wie vor einen unheimlich großen musikalischen Bestand haben. Und das halt, was damals on vogue gewesen ist. Du hast das kurz einfließen lassen, dass du Papa geworden bist. Der Clemens ist jetzt wie alt?
Naja, nicht ganz 2 Jahre. Im Juni
nicht ganz 2 Jahre. Wie verändert das Vatersein den Radprofi Lukas Böstlberger?
Ja, ein Radprofi eher weniger. Also das Trainieren muss man nach wie vor, das ist jetzt nicht weg, wenn man Kinder hat, ganz im Gegenteil. Ich würde eher sagen, dass mich menschlich das sehr gefordert oder nach wie vor fordert natürlich, ja. Den Spagat und ja, die Herangehensweise an Dinge neu zu lernen und natürlich auch eine super Erfahrung, wenn man sieht, wie ganz kleine Kinder Dinge in Angriff nehmen. Das hat mir mein Papa schon erklärt damals. Also damals, wie ich es halt so langsam mitgekriegt habe, was passiert in meinem Leben. Und gesagt, spannend, wie du herangehst an Lösungen oder Lösungsansätze hast, wo man halt ganz unbeeinflusst vielleicht auch von der Gesellschaft und ja, von Medien und was auch immer, sich selber versucht, seine Ansätze zu finden und doch auch irgendwie inspirierend. Hart ist es trotzdem, es ist sehr schwer, das zu schaffen, auch qualitativ die Zeit so zu nutzen, damit man das Gefühl hat, hey.
Aber wie geht es dir persönlich damit? Ich meine, jetzt ein zweijähriges Kind, du hast das angerissen, das Kreativitätspotenzial von seinem Kleinkind unermesslich, lernt jeden Tag so viele Dinge mit dazu und jetzt bist du so viele Tage im Jahr unterwegs, wahrscheinlich hunderte Tage,
ja, nehmen wir mal an, also du bist 200.
Eher 200, ja. Gell, also sicherlich mehr Zeit außerhalb.
Als zu Hause auf jeden Fall, ja.
Deines Zuhauses, wie geht es dir damit?
Ja, es war immer so, gell. Oder halt einfach die letzten Jahre, das hat sich, das ist eher die Konstante, das was sich verändert hat, ist halt, wie es dann jetzt zu Hause ist, wenn du zu Hause bist oder wenn du nicht zu Hause bist, ja. Da ist halt einfach Selbstdisziplin gefragt. Gell? Du versuchst natürlich, oder ich versuche natürlich, wenn ich zu Hause bin, das möglichst in hoher Qualität dann auch zu Hause zu sein. Mhm. Ich habe das Glück gehabt voriges Jahr, dass Corona dazwischen gekommen ist und somit war ich einfach mal ein halbes Jahr zu Hause. Mhm. Und habe da einfach auch ganz viel Entwicklung miterleben dürfen und auch mit beeinflussen dürfen. Das war sicherlich ein Privileg, wo ich sagen muss, Covid ist nicht nur schlecht. Für mich persönlich war es war's echt schön. Mir tut es dann schon weh, auch wenn du heimkommst oder du vom Bahnhof abgeholt wirst und dein Sohn kennt dich im ersten Moment nicht, weil er dich jetzt einfach 6 Wochen nur aus dem Telefon gesehen hat. Und er dann einfach auch so 3, 4, 5, 6 Minuten braucht, bis er sagt, okay, das ist der Papa, okay, alles klar. Sicher ist das eine Challenge, gell.
Sind das Dinge, über die ihr im Team oder über die im Peloton gesprochen wird?
Ja.
Was würdest du sagen, wie viele Jungväter oder Väter gibt es im Fahrerfeld?
Nicht ganz so viel wahrscheinlich. Also ich habe mit dem Kollegen, der Conny. Es kommt immer darauf an, wie das Rennprogramm ist und wie die austauscht und so, aber wird schon darüber gesprochen, ja. Ob es hart ist, ob es leicht fällt, ob es intensiv ist, ob man es gut umsetzt, das Training trotzdem, weil es gibt schlaflose Nächte, das ist unumstritten. Gell? Das ist einfach, das gehört zum Elternsein dazu. Und wenn du jetzt nur 3 Stunden schlafst und das Kind den ganzen Tag bespaßen bzw. unterhalten oder ihm was zeigen musst und dann am 2. Nachmittag die aufs Rad sitzt und weißt, du musst jetzt nur 5,5, 6 Stunden mit Intervalle runterbiegen, ist das natürlich eine Herausforderung. Gell?
Das setzt wahrscheinlich auch viel Verständnis von deiner Lebenspartnerin. Du hast ja auch sehr früh geheiratet voraus, oder? Dass man sagt, okay, das ist jetzt halt eine sehr intensive Phase. Wir haben einen sehr anspruchsvollen und auch sehr zeitintensiven Beruf als Radsportler ausgesucht. Dass da wahrscheinlich der überwiegende Teil jetzt der Familienarbeit bei deiner Partnerin liegt.
Na klar, also der ist quasi zu, ich würde es schon fast 90% sagen, von ihr beeinflusst und von ihr koordiniert. Sie macht das grandios und ohne sie war das Ganze gar nicht zustande gekommen. Gell. Und ich habe da volles Vertrauen in die Veronika und der Clemens kriegt die beste Erziehung, die es gibt. Ganz, ganz klar. Ob ich jetzt daheim bin oder nicht, spielt da keine Rolle.
Naja, unterschätzt bitte die Rolle des Vaters nicht.
Ja, nein, ich sage jetzt... Klar, versuche ich da meinen Beitrag zu leisten und auch ihm meine Dinge oder Ansichten oder meine Liebe mit ins Leben zu geben. Aber für ein Kind ist trotzdem ganz wichtig, dass immer wer greifbar ist und das ist in dem Fall einfach die Veronika. Ja.
Auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, auch wenn es jetzt nicht so viele Familienväter im Peloton gibt, dass der Beruf als Radsportler nicht unbedingt als familienfreundlich bezeichnet werden kann
und definitiv
dass es
nicht.
Offensichtlich da jetzt auch keine größeren Bemühungen der Teamchefs oder der Rennplanung gibt, darauf Bedacht zu nehmen, so dieses geflügelte politische Wort, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich lebbar zu machen, weil das ist ja offensichtlich im Radsport nur schwer machbar, wirklich miteinander zu vereinen.
Es ist sehr schwer machbar, ja. Also so ein Papa-Monat, der vielleicht auch in der Wirtschaft einfach auch schon gefordert bzw. auch Zustand zur Verfügung steht, der fällt halt bei uns komplett weg. Also ich kann nicht sagen, ja, ich trainiere jetzt einen Monat nichts Weil dann kann ich mir die nächste Saison, ja, das kann ich vielleicht im Oktober machen, aber selbst da, das, ja, es ist Leistungssport und es ist Spitzensport und die eigene Ambition ist dann trotzdem, ja, mittlerweile wirtschaftlich verknüpft ans Einkommen, gell? Und das macht das Ganze sicher schwierig, beziehungsweise auch schwierig zu kommunizieren, schwierig zu spüren, was das heißt. Andererseits gibt es natürlich auch Familiensicherheit und in der Zeit, wo ich jetzt Alleinversorger bin, beziehungsweise war, hat das natürlich auch finanziell in der Corona-Krise, kann man sagen, waren glücklicherweise von Lohnkürzungen und allem verschont, eine Sicherheit geben, wo ich sage, das hätte man vielleicht in einem anderen privatwirtschaftlichen Beruf oder so nicht so gehabt. Ja. Klar, ewig viel unterwegs, nie zu Hause. Voriges Jahr war, wie gesagt, die Ausnahme mit Lockdown und Pandemie. Aber Radsport und Familienleben ist sehr schwer miteinander zu vereinbaren.
Hast du eigentlich einen fixen Zimmerkollegen, wenn ihr auf Rennen seid, oder mischt ihr das durch?
Nein, es kommt auch ganz darauf an, wie die Zimmerbelegung ist und auch wer beim Rennen ist. Klar wird geschaut, dass man halt, ja, sich mit Leuten zusammenlegt, auch sprachlich, die auf dem gleichen Niveau sind, weil wir ja doch sehr, ja, multilingual in der Mannschaft sind, aber ist nicht immer der gleiche. Also es muss ja nicht immer der gleiche das FaceTime-Video anschauen, jeden Tag in der Früh oder auf nachts vom Schlafen gehen.
Spannendes Stichwort, multilingual. Wie viele Sprachen habt ihr eigentlich im Team?
Ja, es ist spannend. Also Polnisch, Italienisch, Englisch natürlich, Deutsch, Österreichisch. Ein Holländer haben wir. Also habe ich meinen vergessen.
Eine Teamsprache?
Ja, also
Englisch, oder?
Ja, genau.
Wie ist das mit dir? Hast du von dieser Multilingualität bereits profitieren können? Also sagst du, super, Österreichisch spreche ich, bemühe mich ein bisschen Deutsch sprechen.
Ja, genau.
Englisch kann ich, jetzt ist noch eine zweite, dritte Fremdsprache dazugekommen.
Ja, Hochdeutsch war schon schwer, also war schon schwer zum Lernen, es war echt eine Challenge. Nein, Scherz beiseite, natürlich, mein Englisch hat sich natürlich ganz stark entwickelt. Mhm. Ich war fast meine ganze erste Saison mit Sam Bennett im Zimmer und war Englisch. Wie ich angefangen habe, Englisch zu träumen, habe ich gewusst, okay, jetzt bin ich in der Sprache angekommen.
Okay.
Ich bin dann vom Giro heimgekommen und habe zur Veri auf Englisch Guten Morgen gesagt und was wir jetzt frühstücken und dann bin ich drauf gekommen, okay. Ja. Aber wenn du halt 5 Wochen durchgehend nur Englisch redest, dann ist
hat's das... Hat es aber keinen Eifersucht gegeben jetzt auf den Sam Bennett, oder?
Nein, witzig. Also in dem Jahr habe ich mehr Nächte bis zum Giro mit ihr im Zimmer geschlafen wie mit ihr. Aber das passiert regelmäßig mittlerweile, dass ich mit anderen Leuten mehr im Zimmer schlafe wie mit meiner aktuellen Lebensgefährtin. Das ist echt spannend. Aber es ist auch was der Radsport mit sich bringt. Immer am Weg, immer Zimmerkollegen. Du bist nie allein eigentlich. Das ist ist für mich eine große Challenge. Ich bin relativ gern allein, muss ich auch ehrlich sagen. Und
das wollte ich dir nämlich abschließend jetzt fragen.
Ah, ja.
Ich habe einmal in einem Interview gelesen, da hast du dich selbst als asozialen Menschen bezeichnet.
Definitiv, ja. Das unterschreibe ich sofort.
Asozial, das klingt jetzt sehr hart,
asozial,
ist sehr asozial, ist sehr negativ konnotiert, aber was kann man sich darunter verstehen, der asoziale Lukas Pöstlberger?
Wenn ich nicht in der Stimmung bin, dann tue ich mir recht schwer, mich in die Gesellschaft zu integrieren. Ja. Also ich habe gar kein Problem damit und mir macht es auch Spaß, aber wenn ich nicht mag und mir gerade alles über den Kopf wächst oder einfach nicht zum Gesicht steht, dann ist es ganz schwer, mich irgendwie zu erreichen, zu kontaktieren, nur irgendwie ob mit mir zu sprechen oder sonst irgendwas. Ja, dann bin ich.
Kommen diese Phasen oft vor im Jahr?
Hauptsächlich in der Offseason dann.
Ja. In der Offseason. Ja.
Oder nach der Tour gönne ich mir einmal eine Woche telefonfrei, internetfrei.
Für dich alleine oder gemeinsam mit der Familie?
Ja, also natürlich seit der Clemens da ist, war dort natürlich die Familie im Fokus. Mhm. Auch speziell vor 2 Jahren, wie er eben auf die Welt gekommen ist, ich die Tour abgebrochen habe und nach Hause gereist bin, um auch mein Kind das erste Mal zu sehen. Und ja, es ist dann für meine Familie, also für meine größere Familie, wo man sagt, meine Eltern, meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel, die kriegen halt einfach ganz wenig mit von mir. Ja. Und das wird sich wahrscheinlich auch wieder mal ändern, ja, aber ich bin halt einfach gar nicht greifbar für den Part meiner Familie, sondern ich bin eigentlich nur greifbar für meine Familie, für die Engere, für die Veronika und für den Clemens und so, alle anderen verstehen das, sehen das oder auch nicht im Endeffekt. Ich gehe meinen Weg und ich versuche das Beste aus mir, aus meinem Sport, aus meiner Passion zu machen. Und ja, ich will und kann mir keine emotionalen Ablenkungen beziehungsweise alles, was mich eventuell überfordert oder mich negativ stimmt oder ja, mir einfach nicht ins Konzept passt, weil einfach so viel Unvorbereitetes sowieso passiert, kann ich und will mir einfach auch nicht zugestehen.
Und wie lange kannst du dir das noch vorstellen? Dir diese Passion, diese Fokussiertheit und auch diese Professionalität, also alle Ablenkungen aus meinem sportlichen Leben auszuklammern, noch zu machen? Wie lange dürfen wir unserem Lukas Pöstlberger auf den Straßen dieser Welt noch erfreuen?
Ich habe gestern mit meinem Anton geredet und ich fühle mich auf jeden Fall nicht an meinem Zenit, noch lange nicht. Aber ich will ja auch nicht Radsport-Oper werden, das liegt mir fern. Ich möchte das Ganze, ja, 36 habe ich so im Kopf, das ist glaube ich ein gutes Alter, ja. Man sagt, okay, jetzt hat man alles gesehen, hat man alles probiert, hat man eventuell auch körperlich und auch mental sein ganzes Potenzial, das zur Verfügung steht, ausgenutzt. Und ja, das, also das schwebt mir jetzt mal so vor. Vielleicht ändert es sich in 2 Jahren, ich sage, okay, Burschen, ich hau in Hut drauf, danke, das war's. Aber ich kann mir persönlich jetzt gerade nicht vorstellen, dass es länger wird als 36.
Dann haben wir noch gute 7 Jahre vor uns. Wir werden das Datum jetzt mal festhalten. Mit 36 wird der Lukas von der Bühne abtreten. Da ist der Bub dann 9, ja, 10. So. Ja, gut. Lieber Lukas, herzlichen Dank für das Gespräch und schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Danke. Danke. Alles Gute noch.
Danke.
Das war Ride with Passion. Der Rennrad-Talk. Erlebbar auf allen Kanälen, wo ihr eure Podcasts findet. Produziert von Ecker Media.